SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. Die Leipziger Buchmesse wurde abgesagt. Das ist schade. Gelesen aber wird natürlich trotzdem, jetzt erst recht. Zum Beispiel Allegro Pastel, den neuen Roman von Leif Rand, der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist. Den Preis wird es auch dieses Jahr geben, auch wenn er nicht wie sonst auf der Messe überreicht werden kann. Wir stellen Leif Rands Roman gleich vor. Außerdem gratulieren wir Axel Milberg zum Deutschen Hörbuchpreis. Man kennt ihn vor allem aus dem Tatort, aber auch als Hörbuchsprecher ist er sehr erfolgreich. Und weil heute Weltfrauentag ist, hören wir einen Text von 1929. Offensive der Frau heißt der Text von Georg von der Fring, der so gerne ganz modern sein wollte, dem die Emanzipation aber doch auch Sorgen bereitete. Dies und noch viel mehr im Lesenswert-Magazin. In einigen der Bücher geht es heute um sich auflösende Denk- und Beziehungsstrukturen. Das reflektiert auch die Musik von René Lacaille. Auf seiner CD Cordéon Caméléon rutschen Takt und Rhythmus auch manchmal weg. Ganz bewusst natürlich. Am Dienstag wird der Deutsche Hörbuchpreis in Köln verliehen, und zwar ein bisschen wie beim Oscar in verschiedenen Kategorien. Da wird die beste Interpretin ausgezeichnet und der beste Interpret und das beste Hörbuch überhaupt, aber auch das beste Kinderhörbuch und das beste Sachhörbuch. Und es gibt alle 2 Jahre einen Preis für ein herausragendes Gesamtwerk. Und diesen Preis bekommt dieses Jahr der Schauspieler Axel Milberg. Man kennt ihn aus vielen Filmen, vor allen Dingen aber in der Rolle des Tatortkommissars Klaus Borowski aus Kiel. Und genau dort ist er diese Woche auch, denn er dreht in Kiel gerade einen neuen Tatort. Jetzt habe ich ihn am Telefon. Guten Tag, Herr Milberg.
Hallo, guten Abend, Frau Borchardt.
Ja, ich erreiche Sie in Kiel im Hotel. Sie haben gerade Drehpause. Was für einen Tatort drehen Sie denn da gerade und wann wird man den sehen können?
Also, der Titel ist Borowski und die Angst der weißen Männer. Und der Autor Peter Probst hatte das Anliegen, über Incel zu schreiben. Das war seine Idee. Das ist die Abkürzung für unfreiwillig zölibatäres Leben.
Ach so.
Das heißt, Männer, die keine Frau haben, abbekommen haben, leben zölibatär, aber nicht wirklich freiwillig.
So ein Tatort hat einen langen Vorlauf. Wann wird man den sehen können?
2021. Die 2, die in diesem Jahr gesendet werden, sind im letzten Jahr gedreht worden. Also ich schätze mal Frühjahr 2021.
Ausgezeichnet werden Sie jetzt am kommenden Dienstag aber für Ihr Hörbuchwerk. Sie haben viele Krimis von Henning Mankell eingesprochen, außerdem von Max Bento. Und Sie sind, Eltern werden jetzt vielleicht aufhorchen, seit 3 Jahren der Erzähler in der Hörspielreihe Die 3 Fragezeichen. Läuft die Arbeit für Hörspiel und Hörbuch für Sie so nebenbei mit oder ist das mehr als nur eine Nebenbeschäftigung?
Es ist mehr geworden. Es drückt schon. Es ist schon, ich muss aufpassen, ich könnte, meine Agentin sagt immer, Axel, ich könnte dich jeden Abend irgendwo hinschicken in der Republik, dass du deine Lesung machst. Ich will das aber gar nicht. Ich will, dass das tatsächlich eine schöne Nebensache bleibt. Das heißt aber nicht, dass ich das auf die leichte Schulter nehme, sondern ich mache es mit großer Leidenschaft. Aber meine zentrale Tätigkeit ist natürlich das Spielen vor der Kamera, früher auch auf der Bühne. Die Bücher sind aber auch immer ein Anlass, mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich noch nicht kannte. Ich erfahre etwas über Länder, Menschen, Historie, andere Zeiten und Orte und bilde mir ein, da manchmal auch ein bisschen klüger zu werden, als ich vorher war.
In den Hörbüchern sind Sie oft personaler Erzähler oder auch ein allwissender Erzähler. Also Sie verkörpern nicht nur eine einzelne Figur, wie jetzt im Fernsehen, sondern Sie führen so durch die Geschichte. Ist das einfacher, durch die Geschichte zu führen, als eine einzelne Figur zu spielen?
Die meisten der Hörbücher, an die ich mich jetzt spontan erinnere, sind aber doch auch einzelne Figuren, ja sogar Einzelgänger. Beim Mankell der Kurt Wallander und auch bei Bento. Also das ist immer nah an eigentlich einer Hauptfigur, nah an ihrem Atem, an ihrem Erleben, an ihrer Physis, an ihrer Furcht oder ihrem Übermut. Das stimmt, dann kann natürlich die Geschichte auch wieder von ihnen weggehen. Und es gibt Beschreibungen von Landschaften, die dann plötzlich irgendein Detail hervorheben. Aber es ist für mich immer physisch. Insofern ist es kein Ausruhen oder keine Unterbrechung von einem persönlichen Erleben, einer physischen Identität, die es eigentlich immer braucht. Eine Haltung, kann man auch sagen, für die ich mich entscheiden muss. Und manchmal ist das schwer herauszufinden. Wer spricht da? Ja, welches ist die Perspektive? Boah, ist das langweilig. 2,5, 3, 4 Seiten beschreibe ich einen Bauern, der die Ackerfurchen entlang geht und Körner in die Erde einsät. Wie kann ich das interessant gestalten? Nein, ich muss das absagen. Da finde ich keinen Weg dazu. Oder doch, dann lese ich Emile Zola nochmal und nochmal. Und plötzlich sage ich, das Allerlangweiligste ist ja das Allertollste. Das ist ja eine Herausforderung. Jetzt weiß ich, warum diese Landschaftsbeschreibung so wichtig ist und begreife, dass ein langsames, über 4, 5 Seiten Heranzoomen ist einer vorindustriellen Welt in Frankreich auf dem Lande und endet nach 4, 5 Seiten vielleicht in einem kleinen Einkaufskorb einer Magd, die vom Markt kommt und dort etwas in diesem Korb verbirgt und der Bauer, der vorher gesät hat, findet sich ein zu einem Gespräch am Feldrand mit ihr. Mhm. Ja, aber diesen Bogen, den gebe ich eben dem Hörer mit als Spannungsbogen, dass diese Gleichgültigkeit, von der ich am Anfang dachte, ah, da passiert ja nichts, dass er eben das nicht auch erlebt wie ich zunächst, sondern meine Entdeckung teilen kann.
Sie werden jetzt auch dafür ausgezeichnet, so schreibt die Jury, ich zitiere das mal kurz, dafür, dass Sie mit Enthusiasmus, Emotion und dem Einsatz unzähliger stimmlicher Facetten die Vielschichtigkeit in den Charakteren bis ins kleinste Detail erobern. So schreibt das die Jury so schön. Wie machen Sie das? Sprechen Sie sich die einzelnen Stimmen, also zum Beispiel in den Dialogen oder auch in den Beschreibungen zu Hause laut vor oder stimmen Sie sich viel mit Regisseuren im Vorhinein ab?
Das ist eine Mischung aus Vorbereitung und Spontaneität und natürlich auch Korrekturen meines ersten Zuhörers, des Regisseurs, der Regisseurin. Ich habe meistens die gleiche Regisseurin. Bei sehr vielen Hörbüchern ist es Caroline Neven-Dumont, mit der ich in München arbeite. Und diese Stimmenvielfalt, ja, die kommt natürlich aus dem Text, die kann ich nicht ganz beliebig und frei entscheiden.
Und wenn Sie dann so einen Roman einlesen oder einsprechen zusammen mit der Regisseurin, wie lange dauert sowas dann? Ein Tag, mehrere Tage, 2 Wochen?
Die Hörbücher, die ich mache, dauern 4 Tage. Das sind dann, so muss man sich das etwa vorstellen, knapp 300, 320 DIN A4 Seiten. Ich fange um 10 an und meistens bin ich um 17.30 Uhr an einem Punkt, wo ich sage, Kinder, Schluss für heute.
Ja.
Dann ist eine Erschöpfung da, die ich daran merke, dass ich besonders sorgfältig spreche und nichts verschlucken will, weil ich sozusagen gegen die Erschöpfung angehe. Ja, und dann weiß ich auch nicht mehr, plötzlich ist alles gleich wichtig oder gleich unwichtig. Ich kann es nicht mehr so akkurat greifen und dem Hörer das Bild vermitteln, die Situation, wie ich es gerne täte, dann muss ich aufhören.
Sie sind Tatortkommissar und Sie lesen viele Thriller ein. Sind Sie auf Krimis abonniert?
Überhaupt nicht, nein. Das ist entweder Zufall oder es kommt Ihnen vielleicht auch nur so vor. Es gibt eine ganze Reihe von wunderbaren Geschichten. 3 Mann in einem Boot, das Tagebuch des Sam Peppers oder Umberto Eco, die keine Krimis sind. Aber manches wird auch zum Krimi, wo ich gar nicht am Anfang dachte, dass es sich um dieses Genre handelt. Vielleicht auch ein Krimi, ohne dass es Tote gibt. Bei Mankell ist es ja so, wir haben uns ja dann tatsächlich auch sehr angefreundet, mir mal gesagt, er wollte nie Krimis schreiben. Aber er wollte Anfang der 80er Jahre über die Fremdenfeindlichkeit in Schweden etwas schreiben. Und dafür brauchte er, um das erzählen zu können, einen Kommissar. Und dem gab er einen kurzen Vornamen. Und dann hat er im Telefonbuch von Göteborg geblättert. Und dann fand er einen langen Nachnamen. Und so entstand Kurt Wallander, der Kommissar. Und der natürlich über die Gesellschaft und ihren Zustand Auskunft gibt. Wie das alle guten Kommissarsfiguren und Krimis machen, die ja nicht nur den Täter beschreiben, sondern auch das Panorama einer Gesellschaft andeuten.
Mhm. Haben Sie bestimmte Wünsche noch, was Sie wirklich gerne mal lesen würden? Vielleicht so ein Traum von einem Hörbuch? Sie kommen ursprünglich vom Theater, von den Münchner Kammerspielen, vielleicht was Klassisches?
Ich habe einen sensationellen für mich Autor entdeckt, Tolstoi. Ich fühle eine große Nähe zu Kafka und ich lerne oft Autoren gezwungenermaßen kennen. Ich habe zum Beispiel Adalbert Stifter neulich gelesen, nicht als Hörbuch, aber im Adalbert Stifter Haus in Graz und in dem Haus, in dem er sich auch das Leben genommen hat, sich erstochen hat selber. Ich saß auf dem Sofa, wo er das gemacht hat und dachte immer so, ja, Stifter, Nachsommer, bis da mal irgendwie jemand vom Pferd gestiegen ist oder durch den Wald gewandert ist, sind 150 Seiten beschrieben.
Genau.
Und so, aber ich will mich jetzt mal mit diesem Autoren, der so berühmt ist und so viel zitiert wird, auch von anderen Autoren sehr geschätzt wird, gezwungenermaßen beschäftigen und dann habe ich eben was für mich Wichtiges entdeckt und gefragt nach etwas, was ich unbedingt machen möchte. Eigentlich nicht. Eigentlich lieber, was ich noch nicht kenne, entdecken.
Axel Milberg, zur Auszeichnung für Ihr Hörbuch Gesamtwerk. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Der Deutsche Hörbuchpreis wird am Dienstag in Köln überreicht. Ganz
Vielen
herzlichen Dank.
Dank
für das Gespräch.
Der Preis der Leipziger Buchmesse wird jedes Jahr auf dem Messegelände verliehen. Und zwar in der großen zentralen Glashalle, in der eine Bühne aufgebaut wird und mehrere hundert Stühle fürs Publikum. Dieses Jahr aber ist alles anders, denn die Messe bleibt geschlossen wegen Corona. Der große Preis aber wird trotzdem verliehen, bloß in anderem Rahmen. Immerhin gibt es ja auch schon je 5 nominierte Bücher in 3 Kategorien. In der Belletristik, im Sachbuch und in der Übersetzung. Die Belletristik zieht jedes Jahr die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Und einer der dafür Nominierten ist Leif Rand mit seinem Roman Allegro Pastel. Darin spielen sich ein paar junge Leute das Glück vor. Hören Sie eine Rezension von Ulrich Rüdenauer.
Schon auf der ersten Seite des neuen Romans von Leif Rand ahnt man, mit was für Figuren man es zu tun bekommt. Ein junges Paar trifft sich am Frankfurter Hauptbahnhof. Tanja lebt in Berlin, Jerome, ihr Boyfriend, im hessischen Maintal. Sie fahren gemeinsam mit der U4 vom Stadtzentrum Richtung Speckgürtel. Sie sind frisch verliebt und doch scheinen sie immer auch ein bisschen außerhalb zu stehen, mit ihren Rollen zu spielen.
In der gut besuchten U-Bahn saßen sie nebeneinander und küssten sich mit geschlossenen Augen. Jerome kokettierte mit der Rolle des überglücklichen heterosexuellen Partners.
Kurz darauf wundert sich der sich ständig selbst abcheckende Jerome, dass so wenige Leute in der Bahn auf ihr Handy blicken.
Eine Teenagerin starrte Tanja an. Das Mädchen war auffällig gut geschminkt. Ob die dir wohl auf Insta folgt, flüsterte Jerome. Für die Aufmerksamkeit von Fremden hatte Tanja einen sicheren Blick entwickelt. Die mag nur meine Schuhe, sagte sie. Seit Tanja vor 3,5 Jahren den kurzen Roman Panoptikum neu veröffentlicht hatte, kannten einige kunstinteressierte Menschen ihr Gesicht.
Die Autorin und der Webdesigner, sie Ende 20, er Mitte 30, sie die hippe Hauptstädterin, er der coole Exot aus der Provinz, der sich bewusst dem Sog der Metropole entzogen hat und trotzdem alle Codes kennt, die ihn in der Hipsterzentrale Berlin-Mitte nicht aus dem Rahmen fallen lassen. Das sind die beiden Helden in Rands Allegro Pastel. Figuren, wie gerade aus der Panoramabar gestolpert, urbane Projektionsflächen, wie aus der PowerPoint-Zielgruppenpräsentation einer Metropolenagentur geschnitten. Falls es jemals zwei zweidimensionale Klischees zwischen Buchdeckel geschafft haben, dann Tanja und Jerome. Und natürlich sind sie von Leif Rand als genau das angelegt. Als Flat Characters, die fortwährend ihr Tun reflektieren und verbalisieren müssen und doch einen immensen Grad an Ignoranz und Verlorenheit aufweisen. Zwei Verliebte, die jeden ihrer Schritte abwägen, jede Geste und jedes Kleidungsstück zu lesen wissen, nicht einmal im Ecstasy-Rausch ihrem Über-Ich entkommen können und doch eine lächerliche Abgeklärtheit für sich beanspruchen. Sie sind immer auf der Hut, Gefühlen zu erliegen oder falschen Gefühlen aufzusitzen. Alles wird genau sondiert. Zum Beispiel der Blick in die Vergangenheit. Nostalgie nein, Wehmut ja. Jerome glaubt nämlich, Wehmut lasse sich politisch links und Nostalgie politisch rechts verstehen. Wobei nicht der Eindruck aufkommt, er könne mit Einordnungen wie links und rechts sonderlich viel anfangen. Heimlich schlägt in ihm vielleicht sogar ein kleines, kleinbürgerliches Herz.
Den Drang zu gestalten sah Jerome eng mit dem Zwang verbunden, Dinge ordnen zu müssen. Und wenn mal nichts geordnet werden konnte, weil alles schon vorgegeben war, war die Erleichterung enorm.
Leif Rands Ton ist von einer ungeheuren Distanziertheit, falls das die richtige Beschreibung ist. Man könnte ihn auch abgebrüht oder abgestumpft nennen, selbst da, wo die emotionale Skala bei den Figuren ausgereizt werden könnte. Die Erzählhaltung entspricht ganz dem Selbstbespiegelungszwang seiner Figuren. Der Sound ist der eines saturierten, höchstens von falschen Modeentscheidungen aus dem Gleichgewicht zu bringenden Milieus. Das Interessante ist, dass dieser von Rand im Zeitraffer erzählte Lebenslauf der Liebe sich in einem luftleeren Raum abspielt. Es gibt nur sichere, wattierte Orte. Die Räume der Eltern, die mit sich selber beschäftigt und längst mit ihrer Selbstverwirklichung noch nicht zu Ende sind. Clubs und gemütliche Wohnungen oder der heimische 80er-Jahre-Bungalow, ein Relikt der alten Bundesrepublik. Und natürlich das Internet, in dem Selbstbeobachtung sich sofort übersetzen lässt in einen Post oder eine Message. Es gibt Freunde, Liebhaber, Flirts, Bekanntschaften, es gibt Unsicherheit und Abstürze, aber keine wirklich tiefgehenden Verletzungen oder Zusammenbrüche, außer bei Tanjas Schwester Sarah, die an Depressionen leidet. Außerhalb dieser privaten Sphären aber scheint keine Welt zu existieren. Nichts irritiert außerhalb dieses Selbstbeobachtungsalbtraums. Bei einer Hochzeit, auf die Jerome eingeladen ist und die im für die Jahreszeit viel zu warmen Herbst 2018 stattfindet, kommt für einen Moment das Unbehagen am Zustand der Welt zum Ausdruck. Aber reduziert auf eine letztlich ästhetische Frage oder besser eine Art Kommunikationskritik.
Im Herbst 2018 missfiel ihm jedoch das Raunen, mit dem viele ihre Kommentare unterlegten, als würden Gespräche über Temperaturen subversiv, sobald die Temperaturen außergewöhnlich waren. Sogar der 7-jährige Sohn von Lea sagte, pervers warm und das Mitte Oktober. Der Junge schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn, ein zweiter Junge lachte, ein Mädchen schüttelte den Kopf.
Näher kommt man dem Politischen und den Problemen der Zeit nicht. Näher lassen die Figuren das Außen nicht an sich heran. Das ist verwunderlich, da der Roman durch seine kühle Sprache, durch die medialen Geräte, an denen die Figuren hängen, durch die immer spürbare Sehnsucht nach unmittelbarem Erleben kaum näher an der Gegenwart dran sein könnte. Man kann sich kaum vorstellen, dass Mitdreißiger im Jahr 2018 nicht beeindruckt sind von den gesellschaftlichen und politischen Verwerfungen, die um sie herum stattfinden, dass sie nicht berührt sind von den Verschiebungen, die ihre brüchigen Lebensentwürfe zum Einsturz bringen könnten. Der Roman fühlt sich eher so an, als würde hier eine Party gefeiert, like it's 1999. Es entsteht ein seltsamer Widerspruch zwischen der auch durch die genauen Datumsbezeichnungen gesetzten Zeit und dem Verhalten der Protagonisten. Zwischen der durch die Sprache, die Dinge sind hier nicht mehr cool, sondern nice, reklamierten Zeitgenossenschaft und der merkwürdigen Sorglosigkeit der Helden. Man hat den Eindruck, dass Leif Rand zwar, wollen wir eine tiefere Ironie einmal ausschließen, eine radikale Gegenwärtigkeit sucht, aber doch nur eine oberflächliche Gegenwartsemphase schafft, die mental stärker den 90ern verhaftet ist als den 2010er Jahren. Erstaunlicherweise macht diese Ambivalenz das Buch aber auch reizvoll. Nicht so sehr literarisch, sondern eher ideologisch. Scheint hier eine Sehnsucht auf, die die im Mittelpunkt stehende Liebe zum utopischen Ort machen will. Sollte man sich mal wieder ein paar Pillen einwerfen, um sich zu berauschen und ansonsten die Augen schließen? Ehrlich gesagt ist der Rezensent zu keinem Schluss gekommen. Die Figuren bleiben fremd und eitel, selbstverliebt und abgebrüht, kindisch und viel zu erwachsen zugleich. Auch die Liebe hat hier etwas Fiktionales, als würde sie schon im Moment des Erlebens als Material herhalten, das später etwa für den neuen Roman von Tanja Verwendung finden könnte. Und die Arglosigkeit, mit der sich diese kreativen Hipster wie in früheren, irgendwie weniger bedrohlichen Zeiten durch die Nächte koksen, hat etwas, ach ja, vielleicht Nostalgisches. Von politisch produktiver Wehmut jedenfalls ist nichts zu spüren.
Allegro Pastel heißt der neue Roman von Leif Rand. Er ist diese Woche im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Sie hörten eine Rezension von Ulrich Rüdenauer hier auf SWR 2. Heute ist Internationaler Frauentag und der wird seit 1921 am 8. März gefeiert. Kein Wunder, dass es damit in den 20er Jahren losging, denn damals machten sich die Frauen selbstständig. Sie erstritten das Frauenwahlrecht, strebten an die Universitäten, schwangen sich aufs Rad und kleideten sich praktisch. Weg mit den langen Rüschenröcken. Das sah manch ein Mann mit gemischten Gefühlen, wie man einer wunderbaren Textsammlung entnehmen kann. Wie Männer sich die Frau von morgen wünschen, heißt der Band. Er erschien 1929 und er versammelt Texte von Stefan Zweig, Robert Musil und anderen bekannten Autoren jener Jahre. Auch der Autor Georg von der Fring wollte gern modern sein, emanzipiert, mit der Zeit gehen, hatte aber auch so seine Bedenken. Das hören wir jetzt. Bert Linnemann liest einen Auszug aus dem Text »Offensive der Frau« von Georg von der Fring.
Die heutige Frau ist in Einzelexemplaren schon die Frau von morgen. Im Allgemeinen ist sie auf der jetzigen Entwicklungsstation ein Resultat der im Endstadium befindlichen Frauenbewegung, die wie alle Revolutionen der Evolution die Zügel überlassen muss. Die Frau will gesellschaftliche Gleichstellung mit dem Manne, will seine Fähigkeiten und Befugnisse, will diktieren wie er und vielleicht ihn ersetzen. Wie kommt dieses Wesen dazu, das bei primitiven Völkern Arbeitstier war, in der Antike nur als notwendiges Mittel zur Erzeugung von Staatsbürgern galt, ihre Küche durch Riegel von der Öffentlichkeit abgeschlossen bekam und in neuerer Zeit eben für würdig befunden wurde, außer zu kochen, noch Klavier zu spielen und harmlose Bücher zu lesen? Das fragen sich neugierige Leute. Etliche meinen, ihre eigene Überlegenheit dadurch auszudrücken, dass sie gelassen behaupten, die wachsende Unfähigkeit der Männer werde durch die Entwicklungsklettertour der Frau bewiesen. Andere erklären die Sache aus der modernen Wirtschaftsform heraus. Es wird heute in der Gemeinschaftssiedlung en gros gekocht, gewaschen, genäht. Und da en gros und in der Fließarbeit mit wenig Menschen viel erzeugt wird, so braucht man nur einen Prozentsatz der Frauen für den Hauswirtschaftsprozess. Es ist Zeit, Lyzeen zu gründen und Frauenberufe zu schaffen. Die Frau tritt auf der ganzen Linie in die Offensive. Sie wird Lehrerin, Sekretärin, Rekordmännin, Künstlerin und Hochstaplerin. Und es geht wirklich. Sie bringt Beweise. Dem Mann tritt sie jovial gegenüber, findet die Ausdrücke Kollege, Kamerad oder Genossin für sich passend, sieht in der Ehe die Fortsetzung dieser Form der Beziehung und kommt hie und da zu dem Schluss, dass die Ehe überhaupt überflüssig ist. Ob sie heiratet oder nicht, sie ist gleich selbstständig. Sie steigert, besonders im Alter von 30 bis 40, erheblich die Konjunktur der Eisenbahnen und Hotels. Äußerlich stilistisch begeht sie noch immer den Irrtum, den Mann nachahmen zu wollen. Sie sucht die Norm der Männerkleidung zu erreichen und eignet sich eine brutale Handschrift an. Geistig zeigt sie gesteigertes Interesse und seelisch gibt sie sich unsentimental. Die Haltung ist entschlossen und wird nur in Ausnahmefällen Examina etwas unsicherer. Liebe ist ein Begriff. Es ist wirklich keine Zeit zu verlieren, diesen Typ der Frau zu bejahen und ihm zu seinen Konsequenzen zu verhelfen. Natürlich wird dieser oder jener Leerlauf abzustellen sein. Vor allem wünscht sich der Mann Klarheit über die Beziehungen, welche die zukünftige Frau zu ihm unterhält. Er wünscht sich den Typ der Frau so brauchbar und liberal, dass die allgemein menschlichen Gesetze genügen, die Beziehungen zu ordnen, wie sie heute durch Ehekontrakte und dergleichen geordnet werden. Er wünscht die Freiheit der Beziehungen, Bindungen und Lösungen nach der freien Wahl der beiden sozial gleichgestellten Parteien. Der Mann des demokratischen Zeitalters begrüßt die selbstständige Rolle, die die Frau zu spielen gedenkt. Nach seiner Überzeugung ergeben sich erst dann Resultate, wenn alle Faktoren sich frei gegeneinander ausgespielt haben, selbst wenn das zu den höchsten Spannungen führt. Man ist davon abgekommen, ein Kind zu schlagen, weil man einsieht, dass man auf unfaire Art einen positiven Faktor ausschaltet. Man hat das Wahlrecht auf weite Jahrgänge der Jugend ausgedehnt. Der neue Typ der Frau ist dem modernen Manne der einzig Denkbare. Ihr Befreiungsschritt soll volle Würdigung finden, nun sie die Salonmoral des soliden Bürgertums durchbricht und auf eine neue, ausgedehntere Art zu leben wagt, also vorhat, Maschinen zu regieren, Sportkämpfe zu gewinnen, Revolutionen zu machen und kräftige Kinder zu gebären. Es steht zu hoffen, dass alle Ziele erreicht werden. Hoffentlich gibt es in greifbarer Zeit die Frau, die in ihrer geistigen Haltung schöpferisch die Linie erreicht, die sie erreichen möchte, die also nicht nur aufnimmt und reproduziert als Tippfräulein und Lehrerin und gebildete Haustochter, sondern Künstlerin, Erfinderin und Revolutionärin ist. Ihrer Seele wünschen wir damit gleichzeitig Sachlichkeit genug, die logischen Reihen des Verstandes nicht zu behelligen, wie sie das zu tun liebt, und genug Realismus, um an den kantigen Dingen der Welt aufrichtiges Vergnügen zu haben. Dabei mag sie sich gern die Fähigkeit bewahren, die ihr die Männer bedenklicherweise ohne weiteres zusprechen, nämlich menschlich zu fühlen. Beruflich soll sie die Krankheit überwinden, um jeden Preis Karriere machen zu wollen, die, wie sie aus der Kulturgeschichte des Mannes lernen könnte, hoffnungslos verblödend wirkt. Der Rekord soll in der Leistung gesucht werden. Vielleicht darf man sich auch die Andeutung gestatten, dass eine gewisse Kategorie von Berufen für die Frau empfehlenswerter ist als eine andere. Es ist für sie lohnender, Kindererziehungsstätten, Krankenheime und Gemüseplantagen zu organisieren als Landtage und Schlachtfelder. Immerhin auch hier keine Vorschriften. Äußerlich soll sie geschicktere Reklame für sich machen, als es dadurch geschieht, dass sie einen rasierten Kopf, Brillen und Lederanzüge in Mode bringt. Denn auch in Zukunft wird Anmut eine große Tugend sein und guten Barwert besitzen. Neue Äußerlichkeiten wollen wir ihr nur zubilligen, wenn sie origineller sind als die bestehenden, als Eheprozesse und Familienjubiläen. Der Mann begehrt für die Zukunft keinen Einfluss auf die Angelegenheiten der Frau, mit der er zu tun hat. Doch hegt er andererseits die Hoffnung, nicht zum Objekt ihres Mitleids herabzusinken. Die Parteien sind gleichgestellt. Im Restaurant bezahlt ein jeder seine Rechnung, beim Fiskus jeder seine Steuern und zu gleichen Teilen bestreiten sie die Ausgaben für die Kinder. Das Verhältnis des absoluten Gleichgewichts verspricht Gerechtigkeit, Harmonie und sachliche Erfolge. Dabei mag es nebenbei möglicherweise interessant sein. Dies übrigens nur mit Bezug auf den Zustand jener Kompaniegesellschaft, die dann vielleicht nicht mehr Ehe heißt. Im Beruf wird Kollegialität eine Form guter, erfreulicher, ersprießlicher Zusammenarbeit werden. Im Sport wird ritterliche Gemeinschaft die Schule sein, die beide besuchen. Geistig werden sie beide schaffend umso mehr persönlich zusammenkommen, als sie sich über sachliche Fragen veruneinigen. Und der Mann von morgen? Hier ist, um die Situation nicht zu komplizieren, nicht in Betracht gezogen, dass er bis dahin etwas Revolutionäres unternimmt. Wir sind sorglos genug, die Frage offen zu lassen, ob er sich nicht doch verändert.
Offensive der Frau heißt dieser Text von 1929. Bert Linnemann las einen Auszug des Textes von Georg von der Fring. Man findet ihn in dem Sammelband »Wie Männer sich die Frau von morgen wünschen«. Barbara Sichtermann hat ihn neu herausgegeben. Erschienen ist er im Verlag Ebersbach und Simon. Bis vor 2 Jahren arbeitete Birgit Birnbacher noch als Sozialarbeiterin. Und das war nicht ihr erstes soziales Engagement. Schon nach der Schule ging sie als Entwicklungshelferin nach Äthiopien und nach Indien. Mit sozialen Härten ist sie also bestens vertraut. Und dies fließt auch immer wieder in ihre Texte ein. Zum Beispiel in die Kurzgeschichte »Der Schrank«, mit der sie letztes Jahr den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt gewann. Jetzt ist mit »Ich an meiner Seite« ihr neuer Roman erschienen. Hauptfigur ein Ex-Knacki. Mein Kollege Carsten Otte hat den Roman gelesen.
Wieder in Freiheit. Das sagt sich so leicht. 26 Monate hat Arthur im Gefängnis verbracht und kaum ist er entlassen, steht der junge Mann wieder vor verschlossenen Türen. Jobs gibt es nur mit einem lückenlosen Lebenslauf. Aber wer will schon einen ehemaligen Häftling einstellen? Ohne Arbeit gibt es kein regelmäßiges Einkommen und damit keinen Mietvertrag. Wahrscheinlich würde Arthur, der gerade mal 22 Jahre alte Antiheld, nach kurzer Zeit wieder kriminell werden und erneut im Knast landen, wenn es nicht die Bewährungshilfe, ein Wohnprojekt für Haftentlassene und den unkonventionellen Therapeuten Konstantin Vogel gäbe.
Sein Ansatz war damals vollkommen neu. Was er machte, war anders als alles, was bisher gemacht worden war. Um Theorie scherte er sich immer nur exakt so viel, wie es eben unbedingt notwendig war. Den ganzen Rest bestritt er mit Versuch und Irrtum, mit dem Willen, wirklich etwas zu bewegen.
Zum Ansatz, den Vogel entwickelt hat, gehört das sogenannte Schwarzsprechen. Arthur soll regelmäßig Tonaufnahmen an den Therapeuten schicken, mit Erzählungen von sich. Er soll hineinschauen in die biografische Dunkelheit. Im Kontrast zu Arthurs Anekdoten möchte der Therapeut dann eine Optimalversion seines Schützlings entwickeln, eine Hauptfigur an Arthurs Seite, die ihm in Krisen Orientierung bieten kann.
Sie sollen sich über diese Figur dermaßen klar werden, dass sie sie in brenzligen Situationen spielen können, in sie hineinschlüpfen, sich über etwas hinwegretten, indem sie so tun, als wären sie diese Version von sich, die bessere, die weichgezeichnete, die klügere. Und deshalb nicht straffällig werden.
Birgit Birnbachers Roman mit dem so treffenden Titel »Ich an meiner Seite« hält zahlreiche bittere Pointen bereit, etwa über die Sinnlosigkeit von Gefängnisstrafen und die Mühen der sogenannten Resozialisierung. Doch die Autorin schreibt nicht nur klug und kenntnisreich über das System der Bewährungshilfe, sie überführt die therapeutische Theorie auch auf beeindruckend kunstvolle Weise in Literatur. Allein die spiegelbildliche Anlage und Entwicklung der Figuren überzeugen.
während sich Arthur immer mehr jener fiktiven Hauptfigur annähert, also dem optimalen Ich an seiner Seite, degradiert sich Dr. Vogel zur Nebenfigur im eigenen Leben, als wolle er beweisen, dass seine Therapie auch in die umgekehrte Richtung funktioniert. Arthur ist zwar skeptisch, was er von all dem halten soll, aber er hat auch keine andere Wahl, als bei der Hauptfigurentherapie mitzumachen. Er beginnt mit den Aufnahmen, die für den Roman eine wichtige Erzählebene, quasi eine authentische Audioquelle darstellen.
1, 2, check. Funktioniert das überhaupt? Arthur Galley für Dr. Vogel. Aufnahme 1 oder so. Check. Das Aufwachsen also, haben Sie gesagt. Darüber soll ich sprechen. Dann sagen wir 1988. Viel weiß ich eigentlich nicht aus dieser Zeit, so einzelne Geschichten, mit denen man später seine Herkunft erzählt.
Birnbacher kontrastiert Arthurs Aufzeichnungen mit Passagen einer allwissenden Erzählerin, die ihre Figuren behutsam, aber immer auch mit gewisser Radikalität führt. Arthur wächst ohne leiblichen Vater auf und Georg, der neue Freund von Mutter Marianne, spricht im Grunde nie mit Arthur und seinem Bruder Klaus, sondern immer nur über sie, man könnte auch sagen, an ihnen vorbei. Kleine und große Verluste prägen Kindheit und Jugend der Protagonisten. Georg und Marianne beschließen, nach Spanien auszuwandern und ein Hospiz zu gründen. Bruder Klaus verlässt die Familie und auch Arthur versucht, eigene Wege zu gehen, lässt sich auf eine kuriose Dreiecksbeziehung ein, die durch einen tödlichen Unfall aufgelöst wird. Weil die Mutter sich nicht um den Sohn kümmert, muss Arthur seine Sinn- und Existenzkrise allein bewältigen. Er flieht vor den traumatischen Erlebnissen, kehrt zurück nach Österreich und landet in Wien, allerdings ohne einen Plan, das Leben in der Großstadt zu finanzieren. Als die letzten Reserven aufgebraucht sind und der Hunger ihn quält, sieht er keinen anderen Ausweg mehr, als sich auf illegale Weise zu beschaffen, was ihm fehlt, nämlich Geld zum Überleben. Erst spät im Roman erfahren wir, welche Straftaten Arthur begeht, und daher sollen diese tatsächlich interessanten Details nicht verraten werden, zumal der Text von einer geschickten Spannungsdramaturgie lebt. Die Autorin wechselt ständig Schauplätze und Zeitebenen, wobei in jedem Kapitel zunächst nur Bruchstücke aus Arthurs Vergangenheit preisgegeben werden, die Birnbacher erst deutlich später um weitere Momentaufnahmen ergänzt. Gerade haben wir noch über Arthurs Therapiegespräch geschmunzelt, lesen wir auch schon eine drastische Gefängnisszene.
Arthur ist auf einen Schlag mit der Faust gefasst und bekommt einen Tritt in die Eier, sackt zusammen. Da sind die anderen schon da, Tritte gegen seinen Schädel. Arthur bemerkt mit überraschender Klarheit, dass irgendwann etwas geschieht, dass etwas nicht mehr hält. Dann hört er, dass es in seinem Schädelinneren knackst.
Die Gewalt im Gefängnis wird Arthur noch verfolgen, als er längst nicht mehr eingesperrt ist. Auch die beste Hauptfigurentherapie kann den demütigenden Horror in der Haft eben nicht ungeschehen machen. Schweißausbrüche und Selbstzweifel sind die Folge. Arthurs einziges Glück ist eine todkranke Frau namens Grazetta, die Arthur noch im elterlichen Hospiz in Spanien kennengelernt hat. Sie ist nach Wien gezogen, um die letzten Lebenstage doch im eleganten Hotel Bristol zu verbringen. Grazetta kennt sich mit Hauptrollen bestens aus, da sie mal erfolgreiche Schauspielerin war. Jetzt fungiert sie für Arthur als Ersatzmutter, unterstützt ihn mit Rat und Tat, selbst wenn sie kaum noch sprechen kann. Diese Lichtgestalt auf der finsteren Bühne des Lebens wird Arthur nicht nur ein wertvolles Kuvert hinterlassen, sondern ihm auch das Gefühl geben, dass nach einer missglückten Vorstellung durchaus eine bessere folgen kann, dass Auftritt und Abgang mit Würde zu gestalten sind und manchmal auch das Theaterstück umgeschrieben werden muss. Mit dieser starken Botschaft könnte der Roman Ich an meiner Seite enden, aber Birgit Birnbacher ist eine Künstlerin der literarischen Wolte und so überrascht sie bis zur letzten Seite, indem sie kurz vor Schluss noch einen Erzählfaden aufnimmt, der alle Muster im Textgewebe noch einmal durcheinander bringt. Es bleibt also vieles offen, nicht nur für Arthur, sondern auch für die Interpretation seiner Geschichte. Ob es nämlich vor allem Zufälle sind, die ein Leben mal scheitern und mal erfolgreich enden lassen, oder ob es am Willen jedes Einzelnen liegt, lässt sich nicht entscheiden. Gesellschaftliche Verhältnisse aber, in denen ein Absturz wie der von Arthur möglich ist, sind weder human noch frei zu nennen. So entwickelt sich gerade aus dem nüchternen Tonfall, aus dem soziologisch-literarischen Blick der Autorin eine überzeugende Anklage gegen eine Gesellschaft, die aus Menschen vor allem funktionierende Wirtschaftssubjekte machen will.
K.
Carsten Otte besprach den Roman »Ich an meiner Seite« von Birgit Birnbacher. Erschienen ist er im Zschollnay Verlag. Und er ist das Buch der Woche auf swr2.de. In Frankreich ist sie sehr erfolgreich und auch bei uns hat es einer ihrer Romane schon zur Schullektüre geschafft. Die Rede ist von Delphine de Vigan und ihrem Roman »No und ich« liest man aktuell an vielen Schulen in Baden-Württemberg. Doch schreibt Delphine de Vigan eigentlich vor allem Romane für Erwachsene. Am Dienstag erscheint ihr neuester Roman »Dankbarkeiten«. Im Zentrum dieser Geschichte steht eine alte Dame namens Mischka, geboren 1935. Sie kommt zu Hause nicht mehr zurecht, sie vergisst auch immer mehr, vor allem Wörter, darum zieht sie um in ein Altenheim. Der Kritiker Jörg Margenau hat Dankbarkeiten gelesen. Guten Tag, Herr Margenau.
Guten Tag.
Ja, Mischka, die Hauptfigur, die ist ja nicht dement, ja? Sie leidet unter Aphasie, das heißt, ihr fallen die richtigen Wörter nicht mehr ein. Das ist ja eigentlich kein leichtes Unterfangen für so einen Roman, der ja nun mal auf Wörtern basiert und auch irgendwie einen gewissen Erzählfluss braucht. Wie setzt Delphine de Vigan diese sprachlichen Unsicherheiten von Mischka um und auch ihre Ausfälle?
Sie erzählt sehr, sehr stark dialogisch und dann liest man genau so, wie die alte Dame spricht. Du wirkst so ein bisschen bleichsam, sagt sie zum Beispiel zur Begrüßung. Oder wir haben in der Kantine jetzt eine neue Dragonerin. Und dann fragt die Gesprächspartnerin nach, was, eine neue Bewohnerin? Ja, sagt sie dann, und ich werde auf einem Ohr immer schwerfälliger. Und es ist zum Teil dann auch ganz lustig, weil die Worte immer so knapp vorbeizielen. Oft sind es Reimworte, die aber eine völlig andere Bedeutung haben und die dann doch einige Erfindungsgabe auch bei den Zuhörern erfordern, damit sie verstehen, was diese Mischka ihnen wirklich erzählen möchte.
Also sie sagt auch zum Beispiel sowas wie Gescheit wissen, also statt Bescheid wissen, oder sie sagt statt verrückt, sagt sie zerdrückt. Da musste die Übersetzerin Doris Heinemann ja in diesem Fall richtig mal eigene deutsche Entsprechungen suchen, oder? Ist ihr das geglückt?
Das ist der Doris Heinemann, finde ich, sehr gut gelungen, weil natürlich kann man das nicht aus dem Französischen wörtlich übernehmen, weil man eigene Reime dann finden muss im Deutschen. Das ist aber auch nicht so schwer. Ne? Also das Prinzip ist ja klar, das ist im Französischen gegeben und das kann man dann mit anderen Worten schon, denke ich, sehr auch kreativ in Deutschen nachbilden.
Aber damit der Text nicht zu holprig wird, denn so ganz einfach lasse ich das dann auch in der Häufung nicht, deswegen hat Delphine de Vigan zwei Ich-Erzähler eingesetzt hier, die sich so abwechseln, die abwechselnd erzählen. Das eine ist die junge Marie und das andere ist der Logopäde aus dem Altenheim Jérôme. Was erfahren wir über die beiden?
Marie ist eine Vertraute der alten Dame Mischka, die sie schon von Kind an kennt und im selben Haus mit ihr wohnte, die so eine Art Mutterersatz oder Großmutterersatz für sie war und die sie deshalb auch weiter besucht und ihre Geschichte mit ihr teilt. Und Jérôme ist ein Logopäde, der Interesse hat oder einen sehr menschlichen Zugang zu verschiedenen Personen im Altersheim und diese Mischka auch ins Herz schließt, weil es eine sprachliche Beziehung eben auch ist zwischen den beiden, der Logopäde und die Frau, die die Sprache verliert, mit der er Übungen macht und wo er beobachten kann, wie sie über den Sprachverlust eben auch als Person so langsam zu verschwinden droht, ohne allerdings das Bewusstsein dabei zu verlieren. Das ist das Tückische an dieser Krankheit, dass Mischka merkt, was mit ihr geschieht. Über Jérôme erfährt man von seiner eigenen Lebensgeschichte weniger als von Marie. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil es im Zentrum eben doch um Mischka, um die alte Dame geht.
Diese beiden, Marie und Jérôme, die erzählen in so Großkapiteln, würde ich mal sagen, die auch noch in kürzere Abschnitte untergliedert sind, aber in Großkapiteln abwechselnd. Die beiden klingen eigentlich relativ ähnlich, oder?
Ja, das ist auch ein Problem dieses Romans. Es sind beide sehr dialogisch gehaltene Kapitel, also wo immer die wörtliche Rede so bleibt. Das wird bei Jerome ganz gut begründet, weil der immer mit dem Diktiergerät kommt und aufnimmt diese Gespräche zu Studienzwecken oder zu Dokumentationszwecken für seine Lokopädie, während bei Marie im Grunde derselbe Stil auch durchgehalten wird. Da hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr Prosa gewünscht in diesem Buch, wirklich durchgängige Erzählung, die auch dann stärkere Reflexionen erlauben würde als die bloße Wiedergabe der Gespräche. Also da muss man sagen, das ist ein bisschen eine Schwäche der Konstruktion, dass diese beiden Figuren oder die beiden Erzählweisen dieser unterschiedlichen Ich-Erzähler sich allzu stark ähneln.
Die beiden kümmern sich ja ziemlich rührend um diese Mischka. Also Marie ist ihr eben persönlich sehr verbunden und der Logopäde Jerome öffnet ihr auch ein bisschen sein Herz oder schließt die Mischka in sein Herz. Das ist schon auch ein bisschen rührselig, oder?
Das ist ein kleines bisschen rührselig vom Ende her. Ich finde aber die Geschichte, natürlich ist sie rührselig, wenn man eine alte Frau lieb gewinnen soll und gleichzeitig merkt, wie sie verschwindet und sie auch selber sieht, wie sie verschwindet. Das ist per se eine rührselige Geschichte, die auch ein bisschen natürlich modisch ist. Wir haben jetzt wahnsinnig viele Bücher über Alzheimer. Das ist ein Thema, das viele Menschen bewegt. Die Frage, was macht das Ich eigentlich aus? Und das Ich macht, so ist die These dieses Buches, ganz zentral die Sprache aus. Und wenn man nicht mehr sprechen kann und die Worte verloren gehen, dann ist von diesem Ich nicht mehr viel übrig, auch wenn es selber noch registrieren kann, dass es verloren geht. Das hat eine gewisse Sentimentalität als Thema. Schlimmer wird es in diesem Buch, finde ich, weil Mischka dann über ihre Familiengeschichte eine jüdische Geschichte noch dazu bekommt und Eltern, die nach Auschwitz deportiert und dort vergast worden sind. Das bleibt aber so dahingesagt, äußerlich, da hatte ich das Gefühl, also jetzt, liebe Delphine de Vigan, das ist nur wirklich eine Nummer zu dick aufgetragen. Es wäre nicht nötig, in diesem Buch auch dieses Thema noch anzureißen, ohne es wirklich durchzuführen.
Ja, dieser Erzählstrang, der führt noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit. Der ist auch ein bisschen brüchig erzählt, nicht breit auserzählt, was allerdings auch dazu passt, dass Mischkas Erzählvermögen ja einfach auch immer schwächer wird. Also man kann vielleicht kurz sagen, Mischka war ein jüdisches Mädchen, das von einem französischen Ehepaar aufgenommen und versteckt wurde im Zweiten Weltkrieg. Und gerne würde sie sich noch mal bei denen bedanken, also noch mal Kontakt aufnehmen, bevor sie stirbt. Da hat Delphine de Vigan in puncto Herzschmerz natürlich noch einmal einen draufgesetzt. Aber es geht auch in diesem Roman um das Thema Dankbarkeiten. Er heißt Dankbarkeiten, was so ein bisschen theoretisch vielleicht klingt. Aber es geht eben auch darum, den anderen, die einem im Leben geholfen haben, auch Dank zu sagen, oder?
Dankbarkeit, das ist ein kleiner Prolog des Romans, dass wir uns alle viel zu wenig danken und nicht bewusst sind, was wir auch anderen Menschen wirklich zu verdanken haben. Das gehört vielleicht auch in das Kapitel Sentimentalität dieses Romans. Aber Dankbarkeit ist das, was Mischka im Alter und in ihrem Verlöschen noch umtreibt, was das letzte ihrer Lebensthemen ist, das Unbewältigte, dass sie diesen Pflegeeltern, die sie von 43 bis 45 versorgt haben, nicht gedankt hat und nicht mehr weiß, wie die heißen und sie aber sucht. Und die Suche dieser Eltern, das ist der eigentlich der Erzählstrang oder der Motor des Geschehens und die Dankbarkeit eben auch noch artikuliert werden möchte. Und das ist ein Wettlauf mit der Zeit in diesem Fall, also dass das Dankeswort noch gesagt oder ausgerichtet werden kann.
Delphine de Vigans Bücher haben, finde ich, so ein bisschen was von Trostliteratur oder Heilungsliteratur. Also das war schon so in ihrem enorm erfolgreichen Jugendroman Nu und Ich. Also darin geht es um eine Mädchenfreundschaft zwischen einem hochbegabten Mädchen einerseits und einem obdachlosen Mädchen andererseits. Dieser Roman hatte, fand ich, viel mehr Ecken und Kanten als jetzt Dankbarkeiten. Und ich muss ehrlich sagen, also mir war Dankbarkeiten, es war zu süßlich, es war zu nett. Die Figuren waren alle so nett zueinander und es war irgendwie auch zu viel Konstruktion. Also jeder hat so seine Probleme, aber jeder hilft jedem und am Ende wird allen geholfen. Ich fand das recht kitschig und auch in der Lektüre ein bisschen quälend.
Das fand ich nicht. Ich habe das eigentlich gerne gelesen und fand auch immer wieder interessante Passagen, die den Sprachverlust reflektieren. Zum Teil sogar von Mischka selbst, die ja noch weiß, was mit ihr geschieht. Aber vom Ende her, wenn man dann diese Auschwitz-Geschichte hat und dann noch vermuten muss, dass Marie und Jerome, die beiden Ich-Erzähler, sich dann begegnen und womöglich auch noch ineinander verlieben, da ist dann das Harmoniebedürfnis oder das zu einem gute Ende führen wollen der Autorin vielleicht doch ein bisschen zu dick geworden. Aber während der Lektüre selbst fand ich das nicht. Das Thema des Verlustes einer Person für sich selbst und für die anderen und für die Umwelt. Das ist ja etwas, was doch Härte in sich hat. Und deshalb teile ich die Meinung nicht ganz. Also ich habe dieses Buch gerne gelesen, aber natürlich gehört es schon in die Trostliteraturecke. Es muss ja aber auch nicht immer alles böse sein. Man darf ja auch mal gut zueinander sein.
Jörg Margenau, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke sehr.
Wir sprachen über Delphine de Vigan. Dankbarkeiten heißt ihr neuer Roman, aus dem Französischen übersetzt von Doris Heinemann. Der Roman erscheint am Dienstag im Dumont Verlag. Die Sendung geht zu Ende. Heute haben wir Axel Milberg zum Deutschen Hörbuchpreis gratuliert und die folgenden drei Bücher besprochen. Allegro Pastel von Leif Rand, Verlag Kiepenheuer und Witsch. Ich an meiner Seite von Birgit Birnbacher, Zschollnay Verlag. Und Dankbarkeiten von Delphine de Vigan, Dumont Verlag. Die Lesung stammte aus dem Buch »Wie Männer sich die Frau von morgen wünschen«, erschienen bei Ebersbach und Simon. Die Musik dazu kam von dem Album Cordéon Caméléon von dem Akkordeonisten René Lacaille. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Literatur haben, dann sei Ihnen der Dienstagabend empfohlen. An jedem Dienstag senden wir ab 22 Uhr Features, Debatten und Gespräche über Bücher. Übermorgen ist der Schauspieler Matthias Brandt zu Gast, der seinen Debütroman Blackbird vorstellt. Darin erzählt er von dem 15-jährigen Morten und, ja, auch davon, wie sein Freund Bogi zu seinem Namen kam.
Bogi war mein bester Freund und hieß eigentlich Manfred Schnellstieg. Außer den Lehrern hatte das aber nie einer gesagt, manchmal vielleicht noch seine Eltern. Bogi hieß so, seit Udo Mönch uns vor ein paar Jahren in der großen Pause gefragt hätte, ob wir gestern Abend auch den Film mit Manfred Bogart gesehen hätten.
Hä?
Ja, den Film. Wie hieß er noch? Casablanca mit dem Manfred Bogart. Wir hatten uns krank gelacht. Und Udo Mönch, dieser Vollhorst, war stinksauer abgezogen. Wollt ihr mich verarschen? Was soll das denn für ein Name sein, Humphrey? Hatte er im Weggehen gekräht. Seitdem war also Manfred Schnellstieg nur noch Bogi genannt worden. Noch einen Manfred gab es auf der Schule nämlich nicht. Da konnte er sich bei seinen Eltern bedanken für seinen tollen Vornamen. Also echt, Leute. Manfred. Wahnsinn.
Matthias Brandt am Dienstagabend im Lesenswertgespräch. Jetzt aber hören Sie hier erst einmal die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir das Hörspiel Tinder is the Night von Susanna Mewe. Um die Technik kümmerte sich heute Doro Vossen. Am Mikrofon war Katharina Borchert.